Und Sie hören das MDR Kulturcafé. Ich bin Ilke Hein und ich freue mich über meinen heutigen Gast. Wir sind im ehemaligen Reas-Haus in Berlin. Mein Gast ist Schauspieler, ist Musiker, stammt übrigens aus mitteldeutschen Breiten. In Sachsen-Anhalt ist er aufgewachsen und dort zur Schule gegangen. Heute lebt er in Berlin und in Lübeck. Guten Tag, Christoph Letkowski.
Schönen guten Tag, Ilka. Schön, dass du gekommen bist. Kann man ja sagen.
Ich freue mich auch. So, also wie gesagt, hier in Berlin zeichnen wir das Gespräch auf. Ist eigentlich Berlin, Christoph, ist das so ein, ich sag jetzt mal etwas gemein, Pflichtwohnsitz für Schauspieler, also punkto Castingallee und so? Also wenn man was werden will, muss man dann hier wohnen oder hätte es auch Egeln bleiben können, wo du zum Beispiel zur Schule gegangen bist?
Ja, nee, das hätte es auch sein können, aber ich habe in Berlin tatsächlich viele Geschichten geschrieben. Und ich finde, dass man sich über das, was man erlebt, als Mensch auch definiert. Und ich habe hier einfach so viele Orte, die belegt sind mit Ereignissen und mit anderen Menschen, die mir was bedeuten. Von daher ist das halt eins meiner Zuhausen. Genau.
Das heißt, du bist also schon auch in relativ jungem Alter hierher gelangt zur Schauspielschule?
Nee, danach. Also ich war direkt nach der Armee, also mit 19 war ich dann direkt eigentlich hier. So. Und war dann immer hier unterwegs, Potsdam, Berlin. Das war immer dann so der...
Du bist assimiliert in Berlin.
Ja, voll. Ich bin auch, glaube ich, schon Berliner. Darf man das sagen? Nicht sogar, wenn man, wie war das, 10 Jahre, 12 Jahre, dann darf man auch Berliner sagen?
Ach, ich würde mich da an solche Fristen gar nicht halten.
Ich glaube, manche BerlinerInnen nehmen das sehr ernst.
Aber du bist eigentlich Dorfkind, wie ich im Übrigen auch. Habe ich durchlaufen. Was macht das möglicherweise auch nicht mit einem in Bezug auf das, was du heute machst, nämlich auf der Bühne stehen in unterschiedlichsten Zusammenhängen? Gibt es da etwas, was man da mitbekommt im positiven Sinn oder vielleicht auch gar nicht so sehr?
Ich glaube, es geht prinzipiell auch um einen inneren Hafen, den man irgendwie in sich trägt, wenn man sowas macht, was halt sehr bewegend ist, wie diesen Beruf zum Beispiel. Und ich glaube, ich bin dadurch, dass ich so familiär und auch recht überschaubar, du kennst es ja, auf dem Dorf aufgewachsen bin, sehr gut mit mir selbst verbunden. War es zumindest sehr, sehr lange Zeit. Ich habe das mal kurz zwischenzeitlich verloren aus anderen Gründen, aber ich stehe eigentlich sehr sicher in mir aufgrund meiner Herkunft. Ja.
Das, was man so Erdung nennt, ich weiß, das ist ein schlimmer Klischeebegriff, aber...
Das kommt ja von irgendwo her. Da, wo Erde ist, wird man geerdet.
Die gute Salzlanderde, in dem Fall. Großbörnecke, das müssen wir jetzt nochmal sagen.
War das nicht das Urstromtal? Wie nannte man das nach dem Pleistozän?
Das war Grundmoräne, Endmoräne, Sander-Urstromtal.
Vielen Dank, meine
Schöne Dame. Grüße Sie, an meine Geografielehrerin Frau Karasch an der Stelle. Wen hattest du im Geografieunterricht? Weißt du?
Heinz Lies.
Wollen wir auch an den schönen Gruß überstellen?
Danke, danke, Herr Lies, der hat sich da, duzen ist nicht, ne.
Natürlich nicht. So, wenn es gluckert, das ist Christoph Letkowski, der hier mal einen Schluck Wasser
nimmt. Der einfach
nimmt,
hier hinspuckt.
Absolut.
Der einfach hier hinspuckt.
Nein, hier wird nicht gespuckt in Berlin, auf gar keinen Fall. Woher kam das aber damals mit dem Schauspiel? Also irgendwoher muss die Idee kommen, vom Fernsehen, aus dem Kino, das Elternhaus, irgendwelche Anregungen, also als Berufswunsch, wie entstand das? Schule, AGs, AG, junge Schauspieler, Kabarett?
Weiß ich nicht, ich kann auch ehrlich gesagt den Zeitpunkt nicht so richtig, ich kann ja gerne zwei Zeiträume in den Ring schmeißen und dann kann man sich vielleicht seinen Teil denken. Meine damalige Freundin hat zu Schulzeiten ein Stück geschrieben, das haben wir damals in Stassfurt, das ist eine erste Kali-Salzstadt der Welt, glaube ich sogar, wenn ich mich nicht täusche, haben wir das da aufgeführt im Salzlandtheater, so als 17-Jährige, die wir da waren. Fein, fair enough, das habe ich aber eher so gemacht, weil sie das wollte inszenieren, wir waren zusammen, ich habe gesagt, klar, spiele ich.
So, na gut.
Ja, okay, wenn du möchtest, na gut, mein Schatz, mache ich halt mit. So. Und ich war nie in der Theater-AG, fand das auch immer recht langweilig alles. Also ehrlich gesagt, dieses, man fühlt sich und oh ja, und man spielt dann so, hey, ich bin jetzt hier die Blume und so. Fand ich irgendwie nie spannend. Und dann kam die Armeezeit und dann bin ich nach Potsdam gezogen direkt danach und da brauchte ich einen Job und ich bin mit einem Künstlerfreund oder mit einem Menschen zusammengekommen, der mich sehr geprägt hat. Der war aber Musiker und weil ich Geld verdienen musste, habe ich gedacht, okay, ich suche mir was am Theater. Und dann bin ich da mit 19 war ich, mit so rudimentären, mit so Arbeiterberufen am Theater in Berührung gekommen, Kulissenschieber und so und auch war auch Souffleur. Das habe ich dann erstmal gemacht, um einfach Geld zu verdienen. Also das war jetzt, da wollte ich auch kein Schauspieler werden. Und dann irgendwann, kann ich gar nicht so genau sagen, immer auf der Suche nach mir selbst, habe ich dann irgendwann eine Schauspielerin gefragt, hey, wollen wir nicht mal kurz ein paar Rollen arbeiten und so. Ich musste, glaube ich, einfach wirklich in meine Kraft kommen als Mensch und da half mir das, glaube ich, sowohl die Musik als auch das Spiel dann doch sehr. Und ich entdeckte dann erst recht spät meine Persönlichkeit, Fragezeichen.
Genau. Ja, und das Elternhaus hat da gar nicht, also Theatergänge, wie auch immer.
Es hat mich echt nicht interessiert. ich fand das nie spannend. Also ich fand das auch immer so antiquiert. Schauspieler, die haben dann, wir haben es mal lustig gemacht über die, wenn die dann da saßen. Und wir hatten so eine, in Potsdam so eine Clique von Freunden. Und dann waren, also Musiker, ne, waren eigentlich alles Musiker. Das waren irgendwie die Coolen so. Die waren immer die Musiker. Und dann kamen manchmal so SchauspielerInnen vorbei und dann saßen die so ein bisschen separiert und dann so, Bernhard, ich finde dich wahnsinnig unnahbar, auch gerade in der Produktion, die wir jetzt machen mit dem zerbrochenen Krug. Ich weiß gar nicht, ob dir das so auffällt. Und immer auch diese Sprache so. Ich denke so, Leute, sprich da. Ich möchte nicht, gib mir eine Gitarre. Ich möchte normale Menschen. So, und das,
kannst du das heute auch, wenn es sein muss? Also ich meine, in entsprechenden Kreisen. Du hast am Theater lange gespielt, Volksbühne Berlin.
Ja, aber die waren, glaube ich, nicht so... Das war jetzt nicht, da weiß ich, das Bildungsbürgertum unterwegs. Das war ja so ein Studenten, oder ist ja eigentlich eher so eine Studentenbühne, die so dafür bekannt ist, dass sie gerne Dinge zerschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, als aufbauen. Wenn du weißt, was ich meine. So, ja, also ich habe mich nie interessiert für die Schauspieler aus Hamburg, habe mich nicht interessiert damals. War mir viel zu städtisch, viel zu mittelständisch, viel zu ordentlich und so. Das fand ich alles langweilig, zu bieder auch. Und das war, glaube ich, in Potsdam. War das ja damals, hatte ich auch ein ähnliches Gefühl. Also nichts gegen Potsdam, ich finde das Theater toll, auch heute und so. Aber damals aus der Sicht eines jungen Punk- und Musikers war das für mich so, oh, bitte nicht, ey.
Wir haben noch andere Themen, zum Beispiel Film, Theater. Und vielleicht reden wir auch noch über das Aufrappeln aus Krisen, vielleicht über das Elternsein und wie sich das verbinden lässt mit dem Beruf. Hast du noch andere Vorschläge, Christoph,
worüber wir hier reden können? Über dich noch reden. Da gibt es auch wahrscheinlich einiges zu erzählen.
Ach, das machen wir später. Okay. Wir stellen erstmal fest, du bist sowohl Schauspieler als auch Musiker. Und wenn du jetzt so auf das laufende Jahr blickst, was hat dich da am meisten beschäftigt? Also gab es Schwerpunkte, drehen, Song schreiben, produzieren, whatever?
Ein befreundeter Regisseur von mir hat sich totgefahren. Das hat mich ziemlich bewegt vor ein paar Wochen. Mit dem habe ich Chaostage gedreht, 2006, 2007, Tarek Elail. Das hat mich, der ist so alt wie ich gewesen. Und der war unachtsam, das hat mich echt mitgenommen. Also ich habe dann ein bisschen über Endlichkeit nachgedacht, weil das echt so ein toller Mensch war. Und auch sich bei mir gemeldet hat, als ich in der Klinik war und so, das war echt lieb. Von daher habe ich jetzt fernab von diesem ganzen Bam-Bam, was man so hat, aber auch schönerweise so ein Momentum von kurz innehalten gehabt und ja, einfach nochmal anders wertzuschätzen, was man so hat, wenn man es denn hat.
Das ist das, was im besten Falle passiert, aber macht man danach auch irgendwie anders weiter? Das wäre ja sozusagen Phase 2, dass man sagt, ich ändere was. Oder gut, du hast, glaube ich, sowieso das eine oder andere geändert in den letzten Monaten.
Voll. Absolut, ja, total. Aber das mache ich eh. Aber ich bin dadurch dankbarer und vielleicht nochmal mehr bewusster. Es geht ja grundsätzlich irgendwie um das bewusste Leben, finde ich, was uns vielleicht auch je älter wir werden als Menschen auch immer mehr so in Erscheinung tritt. Und ich bin einfach ein großer Fan davon. Und du hast nur gefragt, was mich so bewegt hat. Und das war einfach so ein Ding, wo ich so dachte, okay, wow, kurz gut. Mal.
Ist aber jetzt keine...
Ist jetzt ja, nicht
es ist eine innere Tätigkeit natürlich.
Ne? Ja, ja.
Aber was konkret hat dich beschäftigt im Punkto Job, sagen wir es mal so?
Da hat mich die ganze Promo rund um die Platte beschäftigt, die ganze Auseinandersetzung inhaltlich, also sowohl auch das Spielen, weil wir ja, also ich oder wir viel unterwegs waren, viel gespielt haben, auch in Sendern oder in Sendungen. Die Release-Show, die dann war, die, wo ich das erste Mal seit 7 Jahren wieder eine Gitarre in der Hand hatte und vor Publikum stand, das war auch herausfordernd tatsächlich, wenngleich auch schön, aber auch wahnsinnig aufregend im Positiven wie im Negativen. Und jetzt, dass ich wieder anfange auch zu drehen, war jetzt auch nach einer längeren Zeit was sehr Aufregendes so. Und gleichzeitig auch dann die Erkenntnis, dass der Beruf doch der richtige für mich ist, wie ich dann so merke und auch als Feedback bekomme von RegisseurInnen, mit denen ich gerade zu tun habe. Das ist irgendwie ganz schön.
Es klingt so, als wärst du dir eine Weile nicht sicher gewesen, ob das der richtige Beruf ist.
Ja, weil ich hatte auch mal eine Panikattacke an einem Set und da blieb dann das ganze Set stehen vor 2-3 Jahren. Und das hat natürlich einen Impact auf eine mentale Sicherheit. Weil der Beruf war vorher immer was Heiliges für mich und auch immer eine Form von, das ist ein sicherer Ort. Aber ne, die Verunsicherung zog dann irgendwann in den Beruf ein. Also die private zog in meinen Beruf, was ich eigentlich über alles geliebt habe. Und das musste ich halt auch neu beschreiben und wieder positiv konnotieren und sagen, jetzt gehen wir wieder rein und jetzt mach mal was Schönes. Und das ist mir tatsächlich gelungen, bin ich sehr, sehr froh drüber.
Bleiben wir noch ein bisschen bei den positiven Seiten des Jobs. Und das Schauspiel hat eine ganze Menge, bin ich mir sicher. Du hast in sehr, sehr unterschiedlichen Produktionen gespielt, von Feuchtgebiete bis klassischen Theaterrollen. Bis 2017 warst du Ensemblemitglied, haben wir schon gesagt oder erwähnt, an der Berliner Volksbühne. Staatsbühne, genau. Und heute liegt der Fokus schon auf dem Film.
Ja.
Wie triffst du eigentlich Rollenentscheidungen? Das ist ja immer so die große Sache. Was sucht man aus und ist es der richtige Griff für einen selbst und auch fürs Publikum?
Boah, das ist eine schwierige Frage. War mal in einer Zeit, da konnte ich es mir anders aussuchen so, und jetzt bin ich wieder so am Zurückkommen und da blicke ich so drauf, dass es mir vor allem um die Menschen geht, dass man irgendwie ein gutes Team hat, dass die Leute alle Spaß haben, dass die Parameter stimmen, dass man sich gut versteht, dass man das Gleiche erzählen will. Ist auch wichtig, dass man nicht am Set steht und irgendwie sich anschreit. Das gibt's auch.
Das gibt's auch.
Ey, du, alles schon erlebt. So, auch von mir, was ich echt nicht gedacht hätte. Ne?
Dass man dann, an welcher Stelle eskalierst du?
Ich bin da eskaliert an der Stelle, wo ich gemerkt habe, dass eine Absprache, die man im Vorfeld getroffen hat über ein Drehbuch, wo man sich vorher hingesetzt hat und Zeit aufgewandt hat, um Korrekturen zu machen und sich einig zu sein, dann plötzlich am Set, am Drehort hinfällig war. Das finde ich nicht gut, weil man lässt sich ja auf einen Deal ein und bespricht was und man nimmt sich ja Zeit, ne, so, und das fand ich dann einfach nicht cool. Und das führte dann irgendwie dazu, dass ich mich extrem aufgeregt habe oder wie, ich war auch echt verletzt tatsächlich und so. Aber das passiert tatsächlich sehr, sehr selten und ich bin nicht oft in solchen Situationen und glaube, ich habe heute eine E-Mail geschrieben an eine Casterin tatsächlich und mich bedankt dafür, dass sie an mich gedacht hat, weil sie mir ein extremes Brett von einem Drehbuch geschickt hat, was ich machen werde, und gesagt habe, ey, ich finde es total toll, dass du scheinbar meine Arbeit so gut kennst und mir diese Verantwortung für dieses Ding übertragen möchtest. Danke dafür. Das ist sehr schön, dass du das so siehst. Und solche Projekte kommen dann immer wieder. Und ich merke so, ey, scheinbar haben die Leute doch mich insofern auf dem Schirm, als dass sie sagen, ich glaube, der macht es dann, wenn er was kriegt, dann macht er es vielleicht auch ganz ordentlich so.
Das Brett ist ein Magdeburger Polizeiruf, dürfen wir schon sagen?
Ja, ich habe auf jeden Fall ein Buch gelesen von einem Magdeburger Polizeiruf. So viel kann ich sagen. Es ist schön, dass ich dieses Buch lesen durfte und ich finde es extrem herausfordernd und toll gleichzeitig. Und alle, die den Film dann sehen, können sich so oder so auf diesen Film freuen. Ja.
Also, Schauspiel funktioniert, stelle ich fest. Ja, eigentlich meistens, korrigiere mich, fast immer. Immer dialektisch, wäre meine Vermutung. Nun gestaltet man halt eine Rolle und bringt sich ein als Charakter, als Mensch, mit seinen Erfahrungen, die man hat, mit den Gaben, die man in eine Rolle einbringen kann. Je nach Talent natürlich. Ist es aber auch, Christoph, ist es auch umgekehrt, dass die Rolle dich als Mensch beeinflusst? Also gibt's Rollen, die bei dir was hinterlassen haben, die du noch eine Weile mit dir geschleppt hast oder die vielleicht auch was im Positiven oder weniger Positiven so den Stempel aufgedrückt haben? Weil man hinterfragt sich ja vielleicht auch dann doch nochmal, wenn man Charakterfacetten spielt, die mit einem selber nichts zu tun haben, wie man meint, und dann feststellt, vielleicht ist ein Fünkchen davon ja doch in mir. Also solche Dinge, das ist jetzt psychologisch, keine Frage, aber es ist ja möglich.
Ich glaube ja, ich glaube aber langfristig nicht. Kurzfristig ja, gerade spiele ich einen Autisten. Das hat mich schon am nächsten Tag auch sehr mitgenommen, energetisch so. Aber ich lasse das dann aber auch dann irgendwann los, weil da wirst du ja, ich sag mal, bescheuert, in Anführungsstrichen. Naja, ist ja so, wenn du ständig einfach nur nach hinten blickst. Und wir hatten die Frage ja vorhin mit dem, schaust du eher nach vorne oder eher zurück, also Anfang oder Abschied. Und also da arbeite ich auch eher an dem Loslassen. Und ich glaube eher auch, dass es so ist, dass die Rolle dich findet, als du die Rolle. Davon bin ich überzeugt.
Dir wird speziell attestiert, und da kann man sich ja freuen, deine Figuren wären sehr authentisch, wären sehr echt. Unmittelbar, kommst du immer leicht rein in Rollen und in andere Charaktere oder durchläufst du auch mal andere Phasen, also, wo man sagt, nee, jetzt brauche ich erstmal 4 Wochen Method Acting, bis ich drin bin?
War ich nie ein Fan von, also diesem, ich habe mal ein Casting mit einer Kollegin, da ging es darum irgendwie, dass da jemand, also dass die krank war und so, und sie hat sich da voll reinbegeben, was wäre, wenn sie so schlimm krank wäre, und hat das ihrer Familie auch spüren lassen die ganze Zeit, das war alles total schlimm bei denen zu Hause, privat und so, hat sie mir so erzählt, ich so, okay, interessant, oh Gott, bin ich froh, dass ich nicht dein Mann bin, weil, naja, jetzt mal so, also jetzt völlig wertfrei, aber einfach der Tatsache geschuldet, dass das wirklich anstrengend sein kann, wenn man so leben würde, und ich kenne KollegInnen, die das teilweise machen, die das methodmäßig wirklich sich so anziehen, das ist halt null mein Stil, weil ich merke, ich glaube, es ist alles in uns drin, man spürt mal kurz rein, aber du hast, glaube ich, die innere emotionale Palette eines sehr erfahrenen Menschen, also ich für meinen Teil, und gucke immer eher nach, was braucht eine Situation, und da bin ich, glaube ich, so erfahren, das kann ich vielleicht sagen mittlerweile, dass ich weiß, worum geht's denn hier, es gibt diesen schönen Satz auch, Wirkung vor Logik beim Film, also manchmal, wenn du große Schauspieler fragst, sagst, krass, das in der Szene, wie du da geguckt hast, Wahnsinn, ja, einfach nur an den roten Lolli gedacht. So, das gibt's wirklich. Das wird ja nur rein interpretiert, auch in der Kamera. Und du weißt, und du denkst selber, ich habe mich so krass gespürt, jetzt Wahnsinn, war so toll. Ja, echt, ja, hat man gar nicht so gesehen. Das, ja. Das gibt's auch. Also weißt du, das ist gar nicht.
Was
also,
hinten rauskommt, ist möglicherweise manchmal gar nicht so sehr gesteuert, ne? Also.
Ja, aber es geht immer darum, glaube ich, trotzdem auch wieder reinzugehen in das Gefühl, in die Situation, das ist wichtig, und trotzdem auch dann raustreten zu können, sich das dann von außen anschauen zu können. Ich mache auch Regie, das hat mich das vielleicht auch gelehrt, dass ich dann dastehe und sage, ist das, was du, glaube ich, gefühlt hast gerade in der Szene, auch das, was sich draußen überträgt? Ja, nein. Und das hat mich, glaube ich, gelehrt, irgendwie da eine gewisse Distanz zu bekommen, zu meiner eigenen Performance, nenne ich es mal. Und gleichzeitig bin ich immer auch offen für neue Ideen und auch Impulse. Also du lernst ja nie aus. Also ich würde mich jetzt nie ans Set stellen und sagen, ich kann schon alles.
Das so. Ist aber gerade das Wunderbare an dem Beruf, würde ich mal vermuten. Aber vielleicht hat man ja so eine Lieblingsecke, wo man gern sich sieht. Komödie oder Tragödie bei dir oder weder noch?
Das weiß ich auch nicht, also genau. Ich glaube, das ist aber ein bisschen auch den deutschen Stoffen geschuldet. Wir haben in Deutschland, glaube ich, einfach immer mehr Drama als gute Komödie. Ich finde, die gute deutsche Komödie, also die wir als gute deutsche Komödie verkaufen, jetzt aktuell ist ja, glaube ich, noch der Kanu des Manitou im Kino.
Yep.
Und das sind aber also oft, bei Bulli jetzt vielleicht nicht nur, aber in der Regel sind es oft Wortwitze, die die deutsche Komödie definieren. So, es gibt selten Situationskomik und so, und auch deutsche Trailer sind eigentlich immer eher vom Wortwitz geprägt, und den finde ich persönlich nicht so spannend, ehrlich gesagt, und dann wird die Luft halt schon dünn, und dann kommen halt in Deutschland ganz viele Krimis. Es sind ganz viele Krimis.
Krimis. Ist das diese Krimi-Besessenheit? Also es ist doch irre, ja. Ich meine, es sind auch dankbare Rollen, auf keine Frage, ja. Aber woher kommt das?
Zähl mal bitte, oder unsere Zuhörer, zählt mal bitte die Morde, die passieren in einem Jahr auf der deutschen Mattscheibe. Es gäbe gar kein Volk mehr, Volk in Anführungsstrichen. Naja, egal.
Also es gibt aber schöne Rollen. Ja. Die Bestatterin beispielsweise, dieses Jahr kam der vierte Film heraus. Das ist in der Schwäbischen Alb angelegt, glaube ich. Ne?
Also ja, voll.
Schöne Landschaft, Tote leben länger. Und da spielst du sozusagen jetzt schon zum vierten Mal Kommissar Thomas Zellinger. Und das sind aber schon, korrigier mich, eher subtile komödiantische Facetten, die du da zeigst.
Frag nicht, wie lange wir darum so gekämpft haben, dass das auch so wird, wie es ist. Also viele Köche und so. Ne? Es gibt ja dann, kennst du es ja auch, im öffentlich-rechtlichen Raum gibt es viele EntscheiderInnen, so, und viele sind auch verantwortlich für unterschiedliche Dinge, so. Und das ist manchmal gut und manchmal auch nicht so gut, ne? Und in dem Fall, ne, in allen Ehren, ich mag alle, die daran beteiligt sind, und das war wirklich auch eine lange Reise, bis wir dann bis zu den Kreativen hin irgendwie so ein bisschen die Tonalität gefunden haben. Und darüber bin ich sehr froh, weil es ist eine schwarze Komödie, es ist eine Satire. Es hat teilweise was Groteskes, und das ist ja das, oder auch so Mord mit Aussicht war auch eine Reihe, die ich sehr mochte. Ich weiß aber auch da von den KreateurInnen, dass die sehr gekämpft haben um dieses Format auch. Und so ähnlich ist es bei uns auch.
Das ist merkwürdig. Seit Miss Marple ist es doch vollkommen gängig, der schwarzhumorige Krimi.
In Deutschland?
Lass mich nachdenken. Ich bin jetzt nicht der große Krimi-Fan, muss ich gestehen. Vielleicht habe ich dann zu wenig Übersicht auf die Sache. Das
kann aber im Ländle halt, ne? Also da im Ländle, also was wirklich sich anbietet, ne? Also es würde sich auch hier bei uns anbieten. Es gibt ja auch hier so Harter Brocken, glaube ich. Das ist auch irgendwie eine Reihe, die spielt immer im Harz. Ist auch fein. Aber eben Krimi, und ich finde, man könnte auch bei uns, finde ich, eine Reihe etablieren. Vielleicht, ich hau das mal raus hier an der Stelle, vielleicht hört ja jemand von den EntscheiderInnen zu. Beim MDR, vielleicht findet man ja auch hier was irgendwie schwarzhumorig funktionieren könnte. So, ich würde es feiern. Ich finde, hier gibt es ganz viel zu lachen.
Der Markt dafür wäre ohne Frage da bin ich mir ganz sicher. Ne?
Weißt du, stell mal vor, auf irgendeinem Kaff hier, so eine Reihe auf dem Acker, irgendwie so, keine Ahnung, düdelt einer mit einem Mähdrescher.
Groß Börnecke im Salzlandkreis?
Du, bei dir, oder was weiß ich, in Haldensleben, oder weißt du, irgendeiner ist ausgebrochen da, keine Ahnung, kann ja alles passieren. So Dinger, wir hätten Plot ohne Ende, Ilka.
So, sollte das irgendwo angekommen sein, in den höheren Leitungsebenen, Christoph Letkowski hat ein Statement gemacht, ja. So, aber wir stellen fest, du stehst momentan definitiv hauptsächlich vor der Kamera, fehlt dir aber trotzdem manchmal, du hast es ja lange gemacht, fehlt dir die Bühne und also diese direkte Publikumsresonanz, die hast du nun mal nicht beim Film, es sei denn, du hast eine Vorführung im Kino und bist dann dabei. Also fehlt's oder fehlt's nicht?
Ja, manchmal vermisse ich es schon. Tatsächlich, es war immer sehr schön auch, dass du gerade in der Volksbühne, weil das immer so radikal war, auch in den ganzen Vorstellungen. Aber ich habe es auf der Musik, also in der Musik habe ich es natürlich auf einer Musikbühne. Zwar nicht so radikal, weil da hört man ja auch eher zu und so. Und es ist ja nicht so interaktiv wie jetzt beispielsweise ein Theaterabend. Aber ich bin fein damit. Ich habe das Gefühl, ich habe, so wie Spanische Fliege, ich hatte diese Produktion, es war der Peak, so. Es war der Peak der Volksbühne und ich war dabei. Und das, finde ich, kann man so stehen lassen. So,
das war du? Eine Komödie auch, ne, oder?
Brutal, völlig brutal.
Und du hast einen
brutal.
Anwalt gespielt, einen jungen Anwalt?
Ja, Wahnsinn, total brutal.
Eine komische Rolle?
Das waren alles komische Rollen. Ah. Herbert Fritsch, der hat das so übers Lazzihafte, ne, also das italienische damals Figurentheater, und die Lazzis waren einfach so clowneske Darstellungen von Menschen, und das haben wir also Fritsch ist eh der Größte, wenn es ums Spiel geht, und der war Regisseur, der ist irgendwann mal in so einen LSD-Topf gefallen und seitdem hat er wirklich Liebe für alle und spielt auch allen alles vor. Total geil. Und das war die Spanische Fliege, sein erstes Stück nach einer langen Durststrecke, und der hat's allen gezeigt. Da kam so alles zusammen. Manche erinnern sich vielleicht. Und das war so ein Highlight, und das war so ein Moment, wo ich dachte, mache ich einen Haken dran innerlich und zieh weiter, so, weißt du?
Wir reden mit Christoph Letkowski, Schauspieler, Musiker, wie bitte?
Wieso gibt es eigentlich kein Kaffee? Das ist ja so im Titel, ist das ja. Hier drin, aber hier wird nichts gereicht.
Da arbeiten wir noch dran, das schaffen wir irgendwann auch noch. Jetzt kommt eine ganz schlimme Klischeefrage, aber ich komme auch, ich weiß noch nicht, wie ich dran vorbei soll. Das ist einfach so. Gibt es die Theater- oder Filmrolle, die für dich noch erfunden werden könnte und die du nicht abweisen würdest?
Oh mein Gott.
Ja, ich weiß.
Oh mein Gott,
ja,
wirklich? Wirklich?
Doch. Ja, aber es interessiert uns aber.
Ach, ist das so?
Ja, es interessiert uns.
Ich würde gerne eine Rundfrage starten. Mhm. Jetzt. Die Leitungen glühen, meine Damen und Herren. Rufen Sie jetzt an. 0391.
Gut, Tatort machst du ja. Also insofern, das hat sich ja, kann man schon Haken dran machen. Aber ich weiß nicht, von Hulk bis. Hast du eigentlich einen Hang zum Fantasy so? Also, oder hättest du, wenn du könntest, wäre das was für dich?
Total. Ich wollte es. Ah, das will ich. Das kann ich erzählen. Ja, das kann ich erzählen. Das ist gut. Nee, wirklich jetzt. Ich will die Harzer sagen verfilmen. Ich habe ein Treatment geschrieben und auch schon verkauft. Ich bin so ein Fan vom Harz und habe da auch, auch eine Rolle reingeschrieben, die würde ich dann spielen. Es wäre der Teufel tatsächlich.
Welche sagen? Ilse? Bodo Selke?
Ja, Bodo macht
Rostrappe?
Nee, das Ding ist, die. Ja, natürlich. Na, klar. Natürlich macht das mit. Und, aber die Idee ist, die Figuren aus den Sagen leben heute noch in den Harzbewohnern weiter.
Das ist ja eine Hammeridee.
So, und die sind aber immer inkarniert sozusagen und gehen dann weiter. Und dann hast du so zwei Töchter und aber der Vater ist eigentlich Bodo und so. Also das ist, ne, der die eine bewacht und so.
Du hast natürlich deinen Heine gelesen, ne? Harzreise und so weiter.
Ja, ich kenne die ja alle und ich habe die dann auch alle aber auch verbunden sozusagen in einen fiktiven, dann aber jetzt heutigen Stoff, so, weil die muss dann zurück, die ist einfach mal abgehauen, hatte keinen Bock mehr auf diesen Harz, ihre Schwester ist da geblieben, sie ist irgendwie große Ärztin geworden in Berlin und muss dann zurück, weil die Mutter, glaube ich, stirbt. Bla. Ist ja auch, ich will jetzt auch nicht alles plotten, das Ding ist außerdem verkauft, nicht das an der Cloud hier an der Stelle. Aber das würde ich gerne noch machen, das habe ich noch vor. Ich würde gerne das drehen, den Harz, das Ding drehen da, im Harz, das Treatment liegt da, können sich gerne melden.
Als Fantasy-Märchenhafte?
Ja, es ist so, es ist märchenhaft, ja? Es ist aber 90 Minuten. Wir haben auch mal überlegt, das als Serie zu konzipieren, kann man auch machen. Müssen wir mal reden dann, aber das trägt auf jeden Fall, ne, für eine lange Zeit und wird es aber fantastisch eben erzählen, weil das gibt der Harz einfach her, dass du sagst, du mit Hexen und so, die sind auch alle noch da bis heute, bis heute, machen die Sachen und so. Das, ne, wäre dann so eine Mischung aus jetzt und also Thriller und Abenteuerfilm, würde ich es mal nennen. So.
Und was für ein tolles Setting. Das ist ja
die
alles
Legende
da.
Von Bodo.
Fachwerk und so weiter. Ne? Was kann man da schön
alles kriegen? Alles. Sex und Tanzplatz, das ganze Besteck.
Nein, bin ich dabei? Ich bin ja
da musst du mitmachen. Da musst du mitmachen. Da
komm ich komme hin. Das gucke ich mir an. Na, da haben wir es doch, was Christoph Letkowski gerne noch machen möchte. Der große Plan möglicherweise. Und vielleicht hört auch jetzt wieder jemand zu. Man weiß es doch nicht so. Aber im Moment drehst du, oder ist schon fertig, eine, Moment, Dramedy, und zwar in Prag mit Paulina Roginski.
Ja.
Was ist eine Dramedy? Muss ich mich nochmal.
Das ist die pfiffige, nee, das kann man ruhig so sagen an der Stelle. Das ist die pfiffige Wortkombination von Drama und Comedy.
Ach so.
Also, wir haben, nee, no, ist schön. Also, wir wollen was fürs Herz, aber auch ein bisschen was fürs Auge. So. Und da haben wir gesagt, so ein Dramedy nehmen wir uns davon. Dann können wir die Paulina, die sieht auch gut aus, die können wir da gerne
auf
auch besetzen.
Jeden Fall.
Und dann suchen wir uns noch ein paar coole Typen. Der Letkowski hat auch gerade Zeit. Nee, da war auch da. So
das
war das ungefähr.
Wie angenehmer Ort zum Drehen, Prag.
Unfassbar, ich bin ja halber Tschecher.
Was?
Ja, immer wenn ich in Prag bin, dann so. Quatschen die mich alle auf Tschechisch an. Ich kann auch schon ein bisschen. Und weil meine Großeltern kommen aus dem Sudetenland und das ist ja da. Und also die Hälfte davon, also bin ich ein halber Tscheche, sage ich immer. Und ich liebe die Tschechen so, ich feiere das so sehr da. Es ist wirklich so toll.
Das sind nette Menschen, das kann man sagen.
Oh, so, überall ist Musik, die spielen alle live. Es ist, ich, jeden Tag, es ist so, so genial. Und fühle mich da immer sehr zu Hause und bin da, seit ich 5 bin, gefühlt alle 2-3 Jahre immer in Prag. Da haben wir das gedreht, es ist jetzt auch abgedreht. Paulina hat es geschafft, 60 Drehtage, ich zähle einen Hut vor ihrer Leistung. Das war echt, echt heftig. Vor allem, weil sie jetzt keine studierte Schauspielerin ist, wie sie auch selber weiß und sagt, war das wirklich toll. Und das Resultat wird ganz toll, glaube ich. Das soll auch jetzt schon im nächsten Frühjahr, also wir sagen noch nichts, aber es soll dann auch schon ausgestrahlt werden, wie ich von den KreateurInnen weiß.
Das ist so eine, sag ich mal, wer Nick Hornby High Fidelity gelesen hat, mhm, der kann sich da wiederfinden. Da geht es also um, in High Fidelity, aber es ist eine ähnliche Story, bei Mein Ex, oder wie heißt die Dramedy?
My Ex heißt
My
das.
My Ex, mein, liege ich nicht ganz
mythologische falsch. Ex, also Mythological Ex. Also
hat man keinen deutschen Titel gefunden, oder?
Doch, aber My und dann so ganz fancy.
Ah.
Weißt du, so ganz fancy.
Ah, ich verstehe.
Gerade fürs internationale Publikum auch. Ist ja okay, sollen sie machen. Nee, ist wirklich, wirklich lustig. Und, aber du wolltest erzählen von
Nick Hornby. Ich möchte gerne mal auf den Hornby kommen, weil das eins meiner persönlichen Lieblingsbücher ist. Und du hast es möglicherweise.
Ich kenn's
auch. Du kennst es, ja. Ist ja auch grandios verfilmt im Übrigen. Ja. Und es geht um den Besitzer eines Plattenladens. Der hat eine schmerzhafte Trennung erlebt, die, und geht daraufhin seine Ex-Freundinnen durch, um rauszufinden, was denn so insgesamt falsch gelaufen ist. Ne? Und darin gibt es auch die Kunst des Mixtapes. Ne? Mhm. Du bist nicht mehr ganz die Generation, ich habe sowas noch gemacht. Ne? Ja, das, also Mixtape, ne, die Frage, was kommt auf eine persönliche Kompilation, Musikkompilation, mit der man das Herz einer Frau oder eben eines Herrn oder wie auch immer gewinnen möchte? Was wäre denn auf dem, das interessiert mich, was wäre auf dem persönlichen Mixtape von Christoph Letkowski drauf? Egal, wen du damit bezirzen willst.
Oh, das ist schwer.
Na, komm.
Naja, guck, es ist ja immer die Frage, was soll so ein Mixtape können? Soll das, komm jetzt, wenn man schon so eine Frage stellst, so komm, also bevor wir, ne?
Es geht um, nein, es geht um Liebe. Wir sind bei Nick Hornby, wir sind
naja,
bei,
guck, aber definier Liebe. Also was, nein, guck mal, nein, ich habe mal ein Mixtape gemacht für jemanden, tatsächlich.
Ja.
Es war auch eine Frau und habe auf diesem Mixtape halt ganz viele Songs drauf gemacht, die mich geprägt haben.
Ja.
Die ich wichtig fand, und dann habe ich quasi mit diesem Mixtape signalisiert oder irgendwie erstmal die Tür aufgemacht, so guck mal, das ist meine Prägung.
Das bin ich, das ist ein Teil von mir. Ja, das meine ich auch, genau. Da
ist aber jetzt die Frage,
ich meine jetzt keine Niederrede,
wie egoistisch ist denn das? Naja, es ist ja jetzt nicht so, man sagt so, hey komm, das mache ich für dich, ich glaube, das gefällt dir, sondern man ist ja schon dann auch, also ich war da auf jeden Fall bei mir und habe gesagt, guck mal, das ist die Mucke, die mich geprägt hat, vielleicht auch ein bisschen was
dir gefallen. Kleine Ego-Nummer, ja.
Vielleicht eine große. Sag's ruhig. Sprich's ruhig aus,
wie es ist. Christoph Letkowski das sagt, ja.
Der mit seinen Mixtapes.
Na, was war denn nun drauf? Also, es muss nicht vollständig sein.
Da war Paint My Life drauf. Da war Ketka war drauf. Ich überlege auch gerade, welcher Song es war.
Ketka ist toll.
Ja, genau.
Und für die hast du auch schon gearbeitet,
glaube ich. Ja, habe ich auch schon gearbeitet, genau. Da war, glaube ich, Balou. Nee, Quatsch, da war drauf. Rettung war drauf von Ketka, wo er sie dann so rettet und sie so betrunken ist und er sie dann aber nach Hause trägt. Ganz rührende Geschichte in dem Song. Und dann war drauf ein Song von The Gang of Youths, Say Yes to Life. Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Ich werde mir das im Nachhinein auf jeden Fall geben. Dann weiß ich nämlich schon ein bisschen mehr über dich.
Oh Gott.
Aber ich kann auch einfach fragen, läuft wenn wir schon was? Dabei sind, neben dem Schauspiel, neben dem Schauspiel schreibst und machst du Musik. Und das ist deine zweite, würde ich jetzt in den Raum stellen, große Leidenschaft. Oder das geht sowieso parallel. Wie ist es bei dir?
Musik war zuerst. Musik war zuerst, aber wie es so oft so ist, ist das, was zuerst war, nicht unbedingt das, was man kennt von einem Menschen. Und oft sind es die anderen, also die Dinge, die man abseits der Wege geht, die dann oft zu, in Anführungsstrichen, Erfolg führen. Vielleicht war es bei dir ja auch so, keine Ahnung. Du weißt vielleicht, was ich meine? Was eigentlich.
Die Musik
was
war zuerst da und sie ist latent nach wie vor da, ja.
Bei dir?
Ja.
Ja, geil. So, also von daher, genau, ist es so, wie es ist. Und ich sehe aber die Musik nicht mehr so als das. Also keine Ahnung, ich will mich da auch nicht so verbiegen wollen in der Musik oder in der Branche. Und ich glaube, wenn man erfolgreich sein will oder hätte sein wollen, dann hätte man, glaube ich, ach, weiß ich nicht, ist eine steile These, aber ich will mich in der Musik auf keinen Fall verbiegen und es irgendwie im Recht machen. Und deswegen ist es mir auch egal, ob es erfolgreich ist oder nicht tatsächlich. Weißt du, was ich meine?
Und das hört man übrigens deiner Musik an. Die will nichts im Sinne von, die hat nicht, natürlich hat sie einen Anspruch an sich, den du sicherlich auch an dich hast, aber die ist nicht pushy auf Wirkung. Und das hört man einfach. Und das finde ich persönlich ganz grandios, möchte ich hier mal sagen, an der Musik von Christoph Letkowski, zu der wir noch kommen werden. Aber ich muss noch ein paar Sachen fragen.
Die du dir nicht runtergeladen hast. Ich muss es immer wieder sagen.
es ging nicht, weil ich offensichtlich nicht in der Lage war, es richtig einzugeben, aber ich, so ich arbeite dran.
Es ist so schlecht.
Ich habe es gehört. Eine Frage, was kann die Musik, was das Schauspiel nicht kann? Also gewertet auf das, was sie dir als Persönlichkeit gibt? Oder ist das schon wieder eine völlige Unsinnsfrage, die man so gar nicht stellen kann?
Ja, ist jetzt die Frage. Okay, gehen wir mal davon aus, wenn ich jetzt von Musik so spreche, dass ich sage, ich habe nur mich selbst zur Verfügung und ein Instrument und setze mich irgendwo hin, habe eine Gitarre und spiele einen Song. Und so, dann habe ich das Gefühl, dass das, was rauskommt, im besten Fall etwas ist, was ich freilassen kann und was für sich steht. Und ja, womit Menschen einfach machen können, was sie wollen. Und beim Schauspiel bist du immer, finde ich, in einem Zusammenhang von anderen Menschen und auch von Technik und auch von einem Drehbuch etc. pp. Oder von einem Skript, Theatertext, Form, keine Ahnung, was es da alles gibt. Und du bist dann eben nicht so unabhängig mit deiner in Anführungsstrichen Kunst. Du bist immer ein Teil eines Ganzen, was auch wunderschön ist. Ne? Ich liebe den Beruf und das Treiben am Set und die Menschen, die zusammenkommen. Das ist ganz toll. Aber ich finde, bei Musik bist du einfach noch
unmittelbarer.
Unmittelbar bist du auch, wenn du spielst und so, aber du bist unabhängiger vor allem. Weil du hast dann nur dich und brauchst nichts anderes und ein guter Song ist ein guter Song. Punkt. So. Und ein schlechter Song ist ein schlechter Song. Punkt. Ich finde, ich habe das Gefühl, wenn etwas Gutes erreicht es dich, egal wie, das meinte ich auch eingangs mit, die Sprache ist mir egal, du weißt, was ich meine, ne? Also dieses, wie vibet der, diejenige, kommt da was rüber, muss den Text nicht verstehen, aber das Gefühl stimmt. Und solange das stimmt, ist alles gut.
Und trotzdem natürlich auch die zweite Klischeefrage nach der Gewichtung, bist du eher Schauspieler oder eher Musiker? Oder würdest du das auch nicht trennen wollen?
Nee, ich weiß, dass du als Schauspieler so viel, oder ich als Schauspieler brauche so viel Rhythmus und so viel musikalisches Verständnis, dass du als Schauspieler auch Musiker bist. Das ist eins. Und ich bin auch auf einer Bühne manchmal, wenn ich jetzt durch so einen Abend führe, du kennst es ja auch, also die entscheidend sind ja, wir beide wissen doch immer die Ansagen oder die Pausen dazwischen. Nee, ist ja so, wenn ein Song vorbei ist, was kommt denn jetzt? Kann er, weißt du, so kann sie eher, was macht sie denn da jetzt an der Stelle? Da kann man dann schon gerne auch gut mal eine Bühnenerfahrung haben, um einen Abend irgendwie aufzulockern oder letztlich zu führen und ja, gut über die Bühne zu bringen. Das schadet das nicht. Aber es bedingt sich halt einfach, finde ich, extrem.
Und in jedem Fall kannst du dann aus beiden schöpfen. Ich habe mir sagen lassen, es gibt auch Schauspieler, die komplett unmusikalisch sind. Die müssen ja auch das irgendwie dann hinkriegen mit dem Timing. Und insofern ist es sicherlich durchaus hilfreich. Du bist ja Schlagzeuger, glaube ich, ne?
Ich kann ein bisschen spielen, aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Schauspieler, die sagen, sie sind nicht musikalisch, das sind. Das glaube ich einfach nicht. Weil du hast immer auch einen Rhythmus. Du hast immer auch einen Puls, auch für Sprache. Da ist immer ein, versteh mal, das ist...
Aber ich denke, das sind zwei verschiedene Dinge vielleicht. Ja gut, okay.
Mag sein. Ja, aber wenn du eine Djembe spielen kannst, ne, oder ein bisschen trommelst auf einem Stuhl, ist das ja auch Musik. Also, sorry. Definiere Musik an der Stelle.
Das führt zu weit. Frage ich lieber was Einfacheres. Christoph Letkowski möchte noch einen Schluck Wasser trinken und das sei ihm, da wir hier keinen Kaffee haben, das müssen wir wirklich mal anmahnen, gegönnt. Du drehst, hast ja selber schon gesagt, du bist also auch regiemäßig unterwegs, drehst Musikvideos auch für andere. Was ist daran, und da fließt natürlich dann die Erfahrung als Musiker und Schauspieler gleichermaßen ein, was ist daran spannend für dich?
Dass man einen Song in dem Fall bei Musikvideos nochmal auf ein neues Level hebt. Das fand ich immer spannend bei Musikvideos, dass das nochmal eine visuelle, nochmal eine krasse Schanze bekommt, das Lied, und nochmal mehr supported oder unterstützt wird und nochmal eine andere Welt und eine andere Dimension aufmacht und man letztlich auch nochmal was erzählen oder anreißen kann, wie bei Feine Sahne Fischfilet zum Beispiel damals. Da habe ich eine Ostgeschichte erzählt, Ost-Punk-Geschichte, und bin dann so tief in die Recherche rein mit Niederschönhausen im ehemaligen Stasi-Knast. Die ersten Akupunktur-Künstler habe ich da getroffen und mir rangezogen für die Geschichte und so. Das war eine krasse Reise, was es dann letztlich wurde für so einen kleinen Song. So.
Und insofern hast du dir einen Haufen Aufwand gemacht, denn ich meine, es gibt zu jedem deiner Songs auf Hashtag selten so gelacht ein eigenes Video. Das also stimmt, ja. Das ist ja nochmal ein zusätzlicher Hammeraufwand, den man da betreibt.
Stimmt, ja. Voll.
Der dich sicherlich lange beschäftigt hat.
Ja, na klar. Also ich bin einfach visuell ein visueller Typ ich meine, jetzt hat mir aber auch die Zeit gelernt oder gelehrt, dass Musikvideos gar nicht mehr so interessant sind, was auch brutal ist, weil wir leben, also die Wahrnehmungsspanne, ich ertappe mich ja da selber auch, Instagram, TikTok und sonst was, das sind immer nur so 15 Sekunden max, ne? Und dann, also was kannst du erzählen in 15 Sekunden? Das ist echt schwer. Es geht schon auch, aber ich mag einfach aber auch das langsame Erzählen. Bin ich einfach sozialisiert mit so. Und ich mache es dann einfach nur für, weiß nicht, für mich oder für Leute, die drauf stoßen oder die es wirklich dann interessiert, und lass das so stehen, und wer es findet, der findet es. Und die Platte, die ich da jetzt habe, die ist eh, ich finde die eh zeitlos. Und die kannst du eh jetzt, die nächsten 10 Jahre kannst du mit denen touren, wenn du das willst, glaube ich. Das geht schon irgendwie.
Das kann ich mir vorstellen. Aber die Videos selber sind auch wirklich, ich würde mal sagen, so ein bisschen Arthouse mit Masken. Hm. Teilweise, ja, so ein bisschen Entfremdung. Also es ist, und gibt jedem der Songs nochmal eine andere Dimension, eine neue Ebene. Ja? Also das Schöne an den Songs ist aus meiner Sicht sowieso, dass sie wunderbar getextet sind, metaphorisch und trotzdem, also ihre Aussage haben und trotzdem einen Interpretationsspielraum lassen, dem, der sie hört. Und das ist, macht aus meiner Sicht einen wirklich guten Song aus. So, jetzt reicht's an dieser Stelle mit Elogen. Wir kommen auch gleich zu einem Song von jener Platte. Aber nochmal zur Musik. Woher nehmen Sie, Herr Letkowski, die Inspiration, anders gefragt? Warum ist das Musikmachen für dich überhaupt, Frage mag simpel sein, aber warum ist das für dich Notwendigkeit? Du kannst dich auch anderswo anderweitig austoben.
Ja, voll. Aber ich weiß es gar nicht. Ich hatte ja eine sehr lange Schreibblockade da in dieser Zeit und habe dann erst, also ich wollte keine Punkmusik machen. Es wäre einfach ein Punkalbum geworden, wenn ich in der Zeit geschrieben hätte, weil ich so wütend war, so lange Zeit und auch ohnmächtig da war ich. Also das wäre einfach nicht, das hätte mir, glaube ich, nicht so gefallen. Es wäre ein kurzes Album gewesen, wo ich sage, okay, komm, hau mal raus, so eine Punkplatte, aber die hätte nicht so eine lange Haltwertszeit gehabt. Und deswegen habe ich mir da irgendwie lieber Zeit gelassen mit. Und die Motivation, hast du gefragt, war dann, dass ich oder was machen wollte, was für sich steht und was vielleicht auch wiederum Menschen dann was gibt. Ich mag einfach Dinge und Themen zu konservieren und irgendwie eine Geschichte zu finden dafür und dann in Anführungsstrichen eine Klammer drum zu schließen. Und es dann freizugeben. So, dann habe ich für mich so ein bisschen das Gefühl, ich kann, wir hatten es vorhin, loslassen und abschließen. Und das ist für mich ein Song. Man kann das, ich habe das auch therapeutisch gemacht und versucht die ganze Zeit, aber ich habe das Gefühl, wenn ich was schreibe oder was vertone und dann einen Song mache, dann ist es wirklich in the pocket. Dann ist es so, dann hat man es durchdacht. Und wenn man nochmal eine Gedankenspirale beispielsweise drehen würde, zukünftig, kann man auf den Songtext gucken und sagen, nee, guck mal, da steht's, da hast du das alles schon mal geschrieben, das steht da, daran kann man sich auch schön festhalten, mein Lieber, ne, mein inneres Ich, und so lassen wir das jetzt auch. Weitermachen.
Ja, Schleife drum sozusagen, ne? Und jetzt kann's weg. Und das ist ja sowas wie ein therapeutischer Effekt. Insofern ist Hashtag selten so gelacht eine Therapieplatte.
Oh, auch schön. Ich kenne nur den Begriff Pendlerplatte.
Ja.
Aber Therapieplatte ist auch schön.
Der Begriff Pendlerplatte stammt von unserem Musikredakteur hier bei MDR Kultur, der das auch sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Weil die ist beim Autofahren tatsächlich ein Stück weit und damit schöne Grüße an Andreas Zagelow entstanden. Ja. Ne?
Genau, vielen Dank.
Aber eine Therapieplatte ist es auch, ne?
Ja, also definitiv. Also sowohl beim Machen im Nachhinein als auch beim Hören vielleicht. So. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und ich habe so viele Gespräche und Zuschriften, also Gespräche geführt und Zuschriften bekommen mit Menschen, die sich mit den Themen, die auf der Platte verhandelt werden, auseinandergesetzt haben. Das war so rührend, auch auf meiner Reise, jetzt durch die Nation oder durch die ganzen Studios, auch hinter der Kamera ganz viele Personen zu mir kamen und sagen, ey, bei mir so, bei mir das, bei mir so, bei mir so. Krass und danke, dass du das so machst oder ey, wie geht's dir? Oder einfach nur die Geschichte teilen, ne? So, das hat mich nochmal bestärkt, dass ich dachte, voll gut, dass man sich da raustraut, weil nur so kann man, glaube ich, Aufmerksamkeit schüren, was das Thema Familienrecht in dem Fall ist, es ja, finde ich, oft oder hauptschwerpunktmäßig auf der Scheibe, dass das gesehen und besprochen wird, genau.
Christoph Letkowskis Platte, Hashtag selten so gelacht. Die ist seit einer kleinen Weile draußen. Ab und zu hören Sie hier bei uns im Programm Songs. Daraus gibt's dazu einen Handzettel. Ich dachte wirklich an den großen Rahmen jetzt. Weil das große Thema, was dahinter steht, ist ja eine Trennung. Ne? Und dann, es ging um das Kind. Du bist nach Lübeck gezogen.
Genau, es ging um eine, ich lebte da in Lübeck auch zu der Zeit, Corona, es gab ja, du weißt es noch, diese Quarantänesituation. Ich habe mich dann für Lübeck entschieden, um halt auch da bei meinem Kind zu sein. Und das betreuen zu können, genau, und nicht in Berlin. Und dieses Pendeln, ne, zog sich dann so über 7 Jahre bis heute ja irgendwie durch mein Leben. Und auf diesem Weg und bei den ganzen Begegnungen, die ich da eben hatte, entstanden wahnsinnig viele schöne und aber auch skurrile und schmerzhafte Situationen, aus denen ich heraus halt dann irgendwann Songs gemacht habe, um das abzuschließen so. Und Kleiner Frieden ist einer der Songs aus dieser Zeit, genau.
Und die Zeit war wirklich hart. Es gab dann wohl auch den Punkt, und ich glaube, wir waren eben oder vorhin schon sogar dabei, nämlich diese Begebenheit am Set, wo du dann die Reißleine gezogen hast, weil es einfach nicht mehr ging. Mhm. Und dann hast du etwas ziemlich Mutiges gemacht. Da muss man auch erstmal einen Erkenntnisprozess durchlaufen und dann sagen, nee, ich kann das hier allein nicht mehr lösen, ich brauche jetzt Hilfe. Und du hast dich selber eingewiesen, ne?
Genau, ich war kurz vor 2 Drehs, das kam dazu wieder und merkte aber, das schaffe ich nicht mehr. Und dann bin ich eine Woche vor Drehbeginn, bin ich gesagt, ciao, tut mir leid, ich muss mich jetzt einweisen, und dann bin ich in eine Klinik in Berlin und habe dann erstmal wirklich 1-2 Wochen nur gepennt. Es war so eine Art Belastungsburnout mit einer Panikstörung, die ich entwickelt hatte im Laufe dieser Zeit, weil die Belastung so hoch war. Und da auch tatsächlich keine Hilfe kam von Menschen, die hätten helfen können, so sage ich, so nenne ich es mal, also auch von Institutionen so. Das war schon sehr krass zu sehen, und dann blieb mir nichts anderes übrig, weil ich wollte einfach ja trotzdem ein Vater sein und auch letztlich vor allem bleiben. Und deswegen wusste ich, ich muss jetzt gesunden, und das führte dazu, dass ich mich kurz radikal rausnehmen musste aus allem. Und das habe ich dann halt gemacht, und das dauerte ein halbes Jahr, und bis heute geht es einfach immer auch um Emotionsregulation und Regulation um den Umstand, weil ich finde, dass getrennt lebende Elternschaft oder auch parallele Elternschaft unter bestimmten Parametern, gerade mit Distanzen und mit Kommunikationsverweigerungen oder Schwierigkeiten, extrem herausfordernd ist für ein Kind. Und deswegen ist es so meine Agenda, dass ich auch mit der Platte einfach Kinder unterstützen will, indem Erlöse beispielsweise von Verkäufen an den Kinderschutz gehen oder auch an den psychosozialen Dienst gehen in Berlin, weil ich halt weiß, die kenne ich, die Menschen, und die machen tierische Arbeit, und da sollte Unterstützung stattfinden, weil da sind wir in diesem Land wirklich teilweise dünn aufgestellt. Mhm. Boah, ist das schlecht. Also wirklich, wirklich gruselig teilweise, ne?
Also da ist Hilfe bestimmt willkommen, kann ich mir vorstellen. So. Aber hast du dann das Gefühl, dass auch unser Rechtesystem, du musstest dich lang und breit damit befassen, rauf und runter, dass es speziell eben auch Vätern tatsächlich wesentlich schwerer macht, für ihr Kind zu sorgen, wenn sie dieser Verantwortung nachkommen möchten, die Teilhabe? Ist es so?
Ja, also das Gesetz, glaube ich, darum ist sehr alt. Es kommt aus den 50ern, glaube ich, nach der Kriegszeit, wo es um Wiederaufbau ging in diesem Land. Und da obliegt quasi der Mutter und mit dem Kind ein besonderer Schutz im Grundgesetz. Das ist auch völlig richtig und völlig fein. Nur haben wir uns halt entwickelt, und das Prinzip der klassischen Kernfamilie, so wie wir es halt kennen, Mutter, Vater, Kind, wird selten noch praktiziert. Es ist einfach nicht mehr das Gängige. Und es wird aber immer noch gerne so gelesen. Gerade auch im westlichen Teil des Landes, muss ich leider so sagen. Und ja, Väter haben kaum eine Lobby, aber es betrifft, ich will jetzt eben auch nicht Fingerpointen, aber auch immer beide Elternteile oder meistens dann das, wo das Kind nicht hauptsächlich lebt, weil man oft einfach immer sagt, man lässt es so, wie es jetzt ist. So, und wie ist es? So, das Kind lebt bei X oder bei Y. Das Kind lebt natürlich biologisch bedingt in der Regel immer erst bei der Mutter, wenn denn die Mutter das möchte. So, und oft sind es halt Mütter, die das auch gerne wollen, und es gibt welche, die wollen 4 Jahre stillen, das kann man alles machen, das ist alles fein und unterschiedlichste Modelle, aber man sollte dann immer irgendwann auch gucken, okay, da ist ein anderes Elternteil, ob das jetzt der Vater oder die Mutter ist egal, der ist extrem engagiert, der ist da, der möchte stattfinden, für das Kind da sein, und wenn ich so eine Konstellation habe, muss man einfach anders denken. Man muss sagen, ey, die verstehen sich zwar nicht, aber lass mal trotzdem gucken, dass wir eine Situation schaffen, wo beide stattfinden können. Erst recht, wenn es tatsächlich bei mir so war, dass ich wirklich alles gegeben habe, um das irgendwie zu ermöglichen sozusagen. Aber ich saß dann wirklich auch im Oberlandesgericht in 2. Runde in Schleswig. 3 RichterInnen sitzen da vor dir, und dann fragt mich eine Frau, Herr Litkowski, wieso wollen Sie Ihr Kind öfter sehen als alle 2 Wochen? Erklären Sie mir das bitte mal. Aha. Und dann fällt es ja wirklich aus dem Gesicht. Und dann habe ich einfach nur gesagt, Entschuldigung, ich hab's ganz kurz vergessen. Wieso sollen Frauen genauso viel verdienen wie Männer? Ich hab's kurz vergessen, tut mir leid. Das fand die null lustig.
Gute Replik auch.
Ja, aber das fand die null lustig. Okay. Und dann hast du halt direkt machst du direkt eine Notiz in ihr schlaues Heft. Und dann bist du direkt so der Künstler aus Berlin, der, ne, so. Und ich habe halt echt ein Thema mit Ungerechtigkeiten, seit ich klein bin. Ich finde das ganz schwierig, wenn sowas passiert oder wenn es Menschen widerfährt. Und wenn du selber betroffen bist, ey, Halleluja, es ist echt schwer. Und ich will jetzt hier aber auch gar nicht so opfermäßig daherreden, weil ich bin gut da rausgekommen und habe alles gut auch irgendwie mittlerweile bewältigt. Deswegen, ich wäre auch sonst gar nicht hier. Aber solange wir teilweise solche Strukturen haben, die es ermöglichen, Menschen sowas zu sagen und ernsthaft zu meinen, ohne dass sie dafür mal kurz ein, entschuldige bitte, hast du es gerade wirklich gesagt, ja, bekommen, haben wir echt ein Problem. Und ich erlebe einfach in diesen Fällen ganz, also den Leuten ist es wirklich egal, den EntscheiderInnen ist es wirklich egal. Die wenigsten haben auch wirklich oft eine Expertise in diesen Zusammenhängen, wo ich sage, bitte nimm doch mal Pädagogen dazu, mach das doch mal oder lass das doch mal checken, also und nicht nur von JuristInnen lösen, also ne, beäugen lassen diese ganzen, das ist so fein, ne, so Kinder sind so fein und es ist so wichtig, da wirklich Menschen mit Expertise zu haben und ich habe leider sehr oft zusammen, also personelle Totalausfälle erlebt in diesen Bereichen, ohne Namen zu nennen und das finde ich, das ist für ein Kind nicht geil, sage ich mal, und dann auch für einen Elternteil nicht wie mich, der dann irgendwie deswegen irgendwann in eine Klinik muss, weil er so traumatisiert ist, deswegen, dass er nicht mehr kann. Das ist halt auch nicht, weißt du, das Ziel der Übung. Und dann sitzt du noch in der nächsten Runde im Gericht und du musst nochmal sagen an alle, übrigens, ich war jetzt ein Dreivierteljahr in der Klinik, ich muss es nur nochmal kurz sagen, nur dass sie es wissen alle, ne? Also darüber reden wir hier. Und dann ist einfach nur ein beklemmendes Schweigen und man guckt dann so zu Boden und hat dafür wirklich keine Antwort. Und das ist schon so, ja. Und dann kann ich nur sagen, komm, man macht's selber, man schafft dafür ein Bewusstsein, ein kollektives Schwarmbewusstsein und geht raus und
naja, und Menschen, ändert vielleicht doch auch genau, die Rechtslage, dann.
Ja, aber die kriegst du ja nicht, da müsste ich jetzt in eine Partei eintreten. Ich naja, das willst du auch nicht. Ich kenne auch Parteistrukturen, bis die zu Potte kommen, ist auch, weißt du, so, da so, weißt du, da sage ich lieber, komm, wir hören uns das an, wir schaffen irgendwie einen Raum dafür. Ich spiele jetzt zum Beispiel in Essen. Demnächst, da hat sich einer gemeldet von einem getrennt lebenden Verein, sehr toller Mann, Rainer. Und habe ich gesagt, ey, komm doch hier zu uns ins Unperfekthaus, wir machen ein Konzert und dann spenden wir den Teil und danach machen wir eine kleine Diskussionsrunde. Und dann, ne, dann hängt er das da bei sich draus und dann schafft er dafür ein Bewusstsein, einen Raum. Dann kommt man dahin, Männer wie Frauen, Betroffene, Mütter wie Väter, und dann tauscht man sich aus. Und ich glaube, so, nur so kann man dann, ohne jetzt auch wütend zu sein oder, ne, weil ich finde, Aggression ist kein guter Motivator.
Ganz sicher.
Total. So.
Ist aber schwer immer auszuschalten. Vor allem, du hast es ja selber beschrieben, wenn solche Ungerechtigkeiten passieren und man mit solchen Sätzen konfrontiert ist. Und dann würde es schon helfen, wenn die Rechtslage und das Bewusstsein ein anderes wäre. Also anregen kann man es ja immer.
Ja, ja.
So, wir stellen fest, diese Zeit ist für dich also in Musik geronnen.
Ja, du merkst ja auch, ich bin da sehr angefasst und merke so, und es ist halt, ne, und es ist so sehr ein Thema und ich wünsche mir so sehr und ich will es auch gerne an alle anderen sagen. Also ich finde es so toll, also jeder oder jede Frau, jede Mutter, jeder Vater, der in so einer Situation ist und der das irgendwie schafft und durchhält und aushält, Hut ab vor dieser Leistung, aber vor allem danken es euch wirklich eure Kinder, wenn ihr das durchhaltet, wie auch immer ihr das macht, Therapien, Freunde, den ganzen Mist ausleiten und irgendwie immer versuchen, in die Liebe zu kommen, ist das A und O und eure Kinder werden es euch echt danken, also davon bin ich überzeugt.
Und man könnte sich dann ja vielleicht ein Stückchen wieder finden auf selten so gelacht, Hashtag, ganz am Anfang nicht vergessen. Gibt es eigentlich, Christoph, gibt es einen Kernsong auf dem Album, sowas, also für wie eine Hauptaussage, was dich angeht? Oder sind die gleichwertig, die Songs alle, aus deiner Sicht?
Also dadurch, dass das Artwork ist, was es ist und entstand bei einem Videodreh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil der ganze Look und Feel, also von der Vinyl oder von der CD, also die es noch, ne, wollen, die können das kriegen und da sieht man es auch und so, das ist der Junge an deiner Tür. Und da baue ich im Video mein eigenes Gefängnis. Jetzt ist auch keine grandiose Idee, aber einfach für den Song, wo es am Ende heißt, so allein an deiner Tür führt kein Weg an ihm selbst vorbei. Das ist eigentlich so ein bisschen die Essenz, weil das ist, glaube ich, die große Aufgabe, ne? Sich selbst, seinen Dämonen, seinen Barrieren, seinen Masken, seinen Ängsten, seinen niederen Energien, wie man es auch nennen mag, wie auch immer man es nennen mag, zu stellen und das klarzukriegen. Und dieses Musikvideo gibt es halt und das Booklet ist eben ausgehend von diesem Video entstanden, genau.
Es gibt eine Tour? Frage?
Ja, ich hätte gerne jetzt schon Termine. Es ist wirklich hart, aber es gibt eine Tour. Aber ich möchte, und das ist jetzt, glaube ich, eine Frage von, ne, ein paar Wochen, im März, April diese Tour fahren und spielen. Und so viel ist gewiss. Und das kann man dann auf meinen sozialen Kanälen eruieren, würde ich mal sagen, oder?
Und Sie werden es erfahren hier bei MDR Kultur.
Wirklich?
Auf jeden Fall.
Das Lied von dir, danke.
Selbstverständlich. So, und nun ein Lied vom entsprechenden Album Selten so gelacht. Und das darf Christoph Letkowski jetzt aber selber aussuchen.
Boah, du hast mich nicht vorbereitet?
Nein.
Ach komm, ich habe irgendwie Lust, dass es ein bisschen swingt. Dann lass uns doch Unterm Strich nehmen.
Das gefällt mir gut. Ich bin dabei. Unterm Strich von Hashtag Selten so gelacht. Das hören wir jetzt noch. Ich bin Ilke Hein. Bedanke mich bei Christoph Letkowski, meinem Gast hier im MDR Kulturcafé. Danke fürs Kommen. Ich wünsche viele spannende neue Projekte. Worin auch immer die bestehen, von Schauspiel bis Musik. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch noch eine Platte.
Ist ja, und natürlich. Wir haben jetzt unser Serienprojekt. Das wird ja jetzt, wenn das hier durch ist, dann werden die Telefone heiß laufen.
Die Hartsagen. Nicht zu vergessen. Na dann, danke.
Vielen Dank, dass du gekommen bist und dass du dir die Zeit genommen hast.
Wir freuen uns beide, dass wir beide hierher gekommen sind.
Das ist doch gut.
Danke, Christoph.
Danke, Ilka.